Einfühlsamkeit bezeichnet laut Dorschs Psychologielexikon sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zunächst zu erkennen und emotionale Anteile nachzuempfinden sowie kognitive Anteile zu verstehen, also deren Perspektive zu übernehmen. Und letztlich dieses Verständnis in passenden Verhaltensreaktionen auszudrücken. Dieses durchaus herausfordernde Unterfangen verlangt neben beidseitiger Bereitschaft und ausgeprägten interaktionalen Fertigkeiten auch passende Situationsbedingungen wie zum Beispiel interpersonelle Ähnlichkeit oder gute, ausgeglichene Stimmung. Den Gegenüber wahrhaftig zu sehen, dessen Wesenskern sichtbar zu machen, sowohl Bereitschaft, Fähigkeiten als auch die Schaffung optimaler Bedingungen ergänzen sich mit diesem Ziel im Gespräch mit Ihrem Moderator, Edgar Einfühlsam.
Nein, ganz genauso hat meine Mama mich nicht genannt, aber ich erscheine unter diesem Pseudonym im Internet und alle, die nicht das erste Mal zuhören, wissen ganz genau, worauf sie sich heute einlassen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Alle, die sich hierher noch nicht verirrt haben, herzlich willkommen. Eine neue Folge Edgar Einfühlsam. Normalerweise hört ihr mich jeden zweiten Donnerstag im Internet mit einem bezaubernden Menschen, dem ich Fragen stelle. Jeden vierten Donnerstag gibt es den Podcast Nicht die Einzigen gemeinsam mit der Person, die gleich auf der ersten Doppelseite meines Freundschaftsalbums zu finden ist, Kollege Hartmann. Seid doch so gut, wenn euch gefällt, was ihr hört, nehmt euch kurz Zeit und lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, Deezer oder Apple Music zuteil werden. Folgt mir auf Instagram oder YouTube, ich weiß das sehr zu schätzen. In meinem Podcast geht es wiederkehrend oft darum, wie kann ich in meinem kleinen Wirkungsraum achtsam, solidarisch und respektvoll mit meinem Umfeld interagieren. Sprich, wie verhält man sich ganz okay bis gut in dieser Umwelt, auch in Interaktion mit seinen Mitmenschen. Ein wenig repräsentativ ist dafür seit letztem Jahr, dass ich innerhalb dieses Podcasts eine kleine Spendenaktion mache. Letztes Jahr haben wir ein wenig Geld für ein Kinder- und Jugendwohnheim gesammelt. Dieses Jahr wollen wir freien Journalismus unterstützen und akkumulieren wieder, wenn möglich, 500 Euro, um diesen Betrag dem Korrektivmagazin für seine sehr gute und geschätzte Arbeit zuzuführen. Jeder, der 5 oder 10 Euro oder einen Betrag seiner Wahl übrig hat, den er uns gerne zuführen möchte. Wir freuen uns riesig, auch ganz lieben Dank für jeden Euro, der bereits geflossen ist. Wir werden mit großer Freude, so wie auch dieses Jahr, den Spendenbetrag aus dem letzten Jahr, diesen an das Korrektivmagazin weiterführen. Poetry in Motion. Folge 30 kommt mit A zu dem SK, welcher ein nicht unbekannter Gast ist. Seit einigen Jahren unterhalte ich mich wiederkehrend von Album zu Album mit dem Kulturnomaden des beherzten Boombaps. Sein neuer Langspieler Poetry in Motion weiß trotz der von A zu dem SK gewohnten Wärme und Energie gefühlt neu und frisch zu überraschen. Analog seines kohärenten Beatpickings hat sein ProduzentInnen-Netzwerk mal wieder seinen Trademark zementiert. Zwischen kraftvoll, soulig und jazzigen Soundreminiszenzen sequenziert der Wahlberliner alle Empfindungsbandbreiten. Aus diversen Perspektivwechseln findet er innerhalb schwieriger Themen oft zur Lebensbejahung, womit einem die Platte mit einem realistischen, aber dennoch aufgehobenen Gefühl zurücklässt. Um etwas griffiger zu werden, lasst uns deep diven. Schön, dass ihr dabei seid und nun viel Spaß mit dem ACDMS-Austausch. Ja, hallöchen. Und hier sind wir wieder in einer meiner Lieblingsinterview-Situationen. Zwei schöne Menschen in einem Park, Sonne, das Mikrofon. Und der andere schöne Mensch, der noch schönere Mensch, heißt ACDMSK. Heute wieder vis-à-vis, wie wir es eigentlich immer gemacht haben, oder?
Schon. Ich erinnere mich. Dunkel.
Wie geht's dir? Was ist passiert? Welche Version von dir sitzt im Vergleich zur letzten Version vor mir? Ich frisch mal kurz auf. Kooperationsalbum mit Morlocco Plus. Das ist unser letztes Gespräch gewesen.
Dann war erstmal Corona.
Das war so mittendrin, ja.
Ich glaube das, ne? Oder? Das war ja schon in Corona, ne?
Wir haben uns so richtig fett in Corona getroffen, ja. Es war ein bisschen entschleunigt, weil wärmere Tage waren. Also Corona war ja in Herbst und Winter immer sehr krass konzentriert und in den wärmeren Monaten wurde es besser. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ihr erzählt habt, von abgesagten Gigs und verschobenen Touren etc. Das war so ein bisschen die Lebensrealität,
ja. Ja, erinnere ich mich auch dunkel dran, aber auch ungerne, muss ich sagen. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, wer bin ich? Ja, ich arbeite daran, das zu verstehen. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Ich behaupte, ein bisschen erwachsener geworden zu sein. Insofern vielleicht auch ein bisschen entschleunigter. Aber das Tempo vorher war auch ein bisschen toll. Auch oft.
Ja. Ja, Glückwunsch erstmal zum sehr guten Album Poetry in Motion. Das, wie ich finde, wenn ich mir jetzt, warte mal, war es 6000 Fuß über Bayreuth? Der Titel des Voralbums? Mhm. Ja, genau. Wenn ich das so ein bisschen vergleiche, in seiner Wärme und Herzlichkeit wieder etwas zugelegt hat für, sag ich mal, die technische Vordergründigkeit, die bei 6000 Fuß über Bayreuth sehr versiert oder präsent war. Aufgrund der Tatsache, wie du in unserem Gespräch auch ausgeführt hast, da ja mit einem Moloko Plus / Molok Dilemma nachvollziehbarerweise auch genauso ein thematischer Fokus oder in der Tonalität so ein Film irgendwie entsteht. Gegeben ist. Ja,
ja, ja, ja, entsteht, ja. Oder genau, du kannst den Film entstehen lassen oder er entsteht halt, wenn wir zwei Geister da in dem Raum so rumtanzen. Das war ganz gut. Für mich, da muss ich dich kurz korrigieren, für mich kommt dann dazwischen erst noch diese Safe Space Phase, die auch wiederum sehr doll mit Corona zu tun hat, weswegen ich, glaube ich, manchmal etwas etwas vor mir habe, was ich, worauf ich irgendwie gar keinen Bock mehr habe zu reflektieren, weißt du, weil das auch alles in allem doch ganz schön schmerzhaft war, glaube ich, für viele Leute jetzt rückblickend. Also Corona an sich, für mich ist es schon so gefühlt, dass nichts mehr so ist wie vorher. Das ist schon, es hat jetzt weniger mit dem Virus an sich zu tun, sondern mit mit der Gesellschaft, die doch ein anderes Gesicht hat, meines Erachtens nach.
Voll.
Aber keine Ahnung. Es ist schwierig. Also ich behaupte auf jeden Fall viel mehr so gearbeitet zu haben wie früher. Ganz, ganz früher, wenn man so möchte. Also wenn wir weiter Alben vergleichen, ist es für mich der Nachfolger von Titel, Thesen, Temperamente, was wiederum mein erstes Album ist.
Voll.
Und genau da sind wir wieder bei den Gefühlen, glaube ich. Es ist auf jeden Fall irgendwie kindlicher, sprunghafter, ja. Und dadurch auch freier und wilder und vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, wie hast du es gerade genannt? Wärmer? Ne, wie hast du es genannt?
Ja, so
schöner, bisschen, schön geistiger?
So ein bisschen wärmer und, ja, stimmt, ich mag, es sollte meinerseits auch kein Albenvergleich sein, sondern eher so ein Lebensphasenvergleich, zumal ich auch, wenn wir so einen fiktionalen Kanon erzeugen in deiner Diskografie, das so ein bisschen out of order ist, dieses Feature-Projekt, so für mich in so einer subjektiven Sortierung, und ich natürlich niemanden irgendwie anhand seiner Alben irgendwie verhaften möchte, aber ich das so als Ausrichtungspunkt immer recht interessant finde. Ja, solche,
es hat ja gerade auch bei mir, möchte ich behaupten, sehr, sehr viel immer mit dem zu tun, was mich gerade umgibt und
also genau, aus der Bahn wirft. Wir treffen uns ja auch so aus Intervalls bezogen. Ne? Also nicht, dass zwischendurch schreibt man vielleicht irgendwie mal kurz oder reagiert mal aufeinander, aber das ist in solchen Kultur- und Interviewfreundschaften immer recht interessant, wenn man sich in solchen Phasen trifft. Das hat schon so was Splitscreen-artiges von Vergangenheit zu heute so ein bisschen. Ja?
Auf jeden Fall, ja.
Aber da hast du mir eine gute Vorlage geliefert, weil genau, ich sehe da auch irgendwie viel Frühwerk von dir, doch thematisch aber und auch handwerklich mit fortschrittlichen Komponenten. Vielleicht auch deswegen solche Sachen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, auf dem Album gibt es ja auch wahnsinnig viel anglizistisch betitelte Tracks. Dazu später nochmal eine Frage zur Albumdramaturgie. Du hast ja auch gar nicht die Mühe gemacht, zum Beispiel so einen Track wie Hide and Sick anders zu titulieren oder Teil 3, 4, 5 daraus zu machen, sondern hast ihn einfach straight so genannt, als für sich stehenden,
ja,
Cousin.
Ja, ja, also viel auf dem Album ist mir sehr aus der Tasche gefallen, wenn man so möchte. Also es ist so, es lag auf einmal vor mir, und ich habe es auch oft auch viel mehr stehen lassen, auch also inhaltlich wie formal, weißt du? Also Ideen, die ich hatte oder auch Texte, die ich schneller runtergeschrieben habe, sehr viel auf dem Album ist sehr intuitiv und sehr fix und unbewusst und nebenbei entstanden, was ja immer ein sehr gutes Zeichen für, das ist es jetzt wirklich, weißt du, also so from inside the mind, true direction. Ich höre gerade sehr viel Grouch irgendwie wieder. So, das auch, hat auch was mit 99 zu tun.
Ja.
Genau. Also ich glaube, das ist sehr, für mich hat es einen sehr kindlichen Aspekt, glaube ich, irgendwie. Ich durfte wieder spielen. Ich konnte wieder spielen mit mir selber, weil ich nicht released habe. Ich hatte, ist eigentlich der größte Unterschied, glaube ich. Und das macht es auch wieder zum Titel Thesen Temperamente Nachfolger, weil das ja das erste Album war, bevor ich überhaupt auf irgendeiner Bühne stand.
Ja.
Insofern hatte ich Zeit zu spielen. Und das ist dann halt dieses Nahbare geworden, was auch und sprunghaft und teilweise auch, genau, es lässt dich schmunzeln, es lässt dich so, hä? So, warum lässt er das jetzt stehen oder ist er, was meint er damit oder wie auch immer. Oder halt, du siehst solche Vergleiche, eine Liebe partout, Case Closed, Anglizismen, also es gibt ja immer Rückbezüge auf meine alten Releases und das ist mir auch schon immer wichtig gewesen und manche kommen automatisch, manche sind natürlich auch ein bisschen konstruiert, weil mir Rückbezüge einfach wichtig sind, es verankert sich anders.
Ja. Ich mag also gerade Titel, Thesen, Temperamente, wenn wir jetzt diesen Referenzzug nehmen, dann hast du in der Soundsituation genau das, was so vermeintlich dein Trademark sein kann, gefühlvolle Jazzy Samples mit sehr treibenden und kraftvollen Drums, also gerade diesen, wenn wir jetzt über Rhythmen reden, finde ich sogar, dass du dir subtil neue Spielereien gewagt hast, also gerade zum Beispiel dieser Rhythmus von Talkie,
ja. Auf jeden Fall, ey, das sind schon, ich glaube, also ich habe irgendwann, als es fortgeschritten war, habe ich gemerkt, dass ich so BPM-Zahlen von 77 bis 97 bediene, was ich schon eine lustige Range finde, die auch auf TTT so war, weil wir auch früher schon auch gerne Double Time geballert haben oder sonst was. Oder halt vielleicht nicht ganz so langsam waren, eher so in der, aufgrund unserer eigenen musikalischen Erziehung, irgendwie Mitte der 90er. Aber genau. Also es sind viele Sachen, die ich machen wollte, auch tanzen wollte, irgendwie ausprobieren wollte und auch stehen lassen wollte vor allen Dingen. Also dieses, mir das erlauben zu können und das dann aber auch gut zu empfinden, weißt du, sich mit den Zweifeln auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich habe einige Songs auf dem Album, wo ich viel gezweifelt habe und danach viel Gespräche geführt habe. So. Mhm. Und das habe reflektieren lassen von Leuten, die mir im Angesicht standen und vor allen Dingen deren Meinung mir was bedeutet.
Voll, voll. Genau, in dem gegenübergestellt, also so, sag ich mal, dem der bekannten oder wieder revertrauten Wärme, steht ja aber genau das, was du gerade gut eingeschoben hast, die Tatsache, dass die Pandemie so einen gefühlten Weltenwechsel eingeläutet hat, in der Spürbarkeit, muss man sagen. Ne? Genauso wie irgendwann merklich Herbst ist, obwohl er schon nuanciert vorher losging, ist ja all das, was auch an gesellschaftlichen Dissonanzen, die schon immer, aber auf dem Album besonders mit Einzug erhalten, irgendwie da und bildet sich oder entsteht langsam und wird dann irgendwie erst merklich sichtbar. Ne? Und genau das ist nicht mit der Pandemie in unser Leben gekommen, sondern war anteilig vorher schon da, logischerweise. Aber mit dieser Multi-Krisenüberlagerung, die wir jetzt auch gerade irgendwie haben, ist das auch nicht abgeebbt. Und das Album ist für mich da so ein bisschen repräsentativer im Vergleich zu, also was die Stimmung angeht, im Vergleich zu dem Treffen, zu dem Album mit Moloko Plus. Da hatten wir eine sehr limitierte, eingedämmte Kulturbranche, die nicht spürbar war und uns auch irgendwie bewusst gemacht wurde dadurch, was uns fehlt. Ja. Jetzt ist das irgendwie wieder da, wir können Konzerte machen, wir können uns treffen, aber trotzdem sind die anderen Symptomatiken, wie das Menschenbild jetzt gerade im Wandel ist und auch der Klassenkampf immer ekliger, subtiler, bewusster wird für alle, die sich gesellschaftlich damit beschäftigen, ist ja da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen irgendwie damit gemeint. Ne? Man hat so Reminiszenzen, wir nehmen jetzt mal wieder deinen Kosmos an Titel, Thesen, Temperamente, aber inhaltlich gesehen haben wir natürlich das, was jetzt gerade unsere Atmosphäre ausmacht, das spiegelt sich dann natürlich trotzdem dort wieder in dem Album.
Auf jeden Fall. Und das lässt es für manche Leute auch weniger tanzend oder irgendwie wärmer oder heiter wirken oder kindlicher, wie ich es beschrieben habe, wie sich es für mich anfühlt. Mhm. Sondern für manche Leute, habe ich jetzt erfahren, wirkt es auch düster oder traurig oder irgendwie, boah, ist schon irgendwie ganz schön absolut und irgendwie ganz schön. Ich halte es nicht für fatalistisch, was ich da sage, so, weißt du? Aber es ist im Endeffekt. Ich sehe raus und denke mir so, ist schon irgendwie jetzt schwierig, da auch irgendwie noch Licht zu sehen, weißt du, sage ich, während ich in der Sonne sitze.
Ja.
So, das ist, widerspricht sich ja auch ganz oft in sich. Und das gebe ich aber dann vielleicht auch mehr zu. Vielleicht auch ist es das, ne? Also alle wollen in der Sonne sitzen, aber möglichst wenig dafür tun. Oder manchen ist es halt, weißt du, selber in den Schoß gefallen, müssen nichts dafür tun. Und die merken noch nicht mal, wie gut es ihnen geht und geben ein bisschen was von ihm ab, so, weißt du? Voll. Also, wie du siehst, hat wirklich nicht viel mit dem Virus zu tun, sondern eher mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, wie du sie beschrieben hast. Dass Löhne im Keller sind, die Mieten im Himmel, Alter, und irgendwie auf so vielen Ebenen Ungerechtigkeit herrscht, wortwörtlich herrscht und daran erstmal irgendwie so schnell nichts zu ändern ist, weil es, weißt du selber, in der Demokratie halt einfach dauert.
Voll.
Aber ja, ey, keine Ahnung. Ich bin auch nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt, aber ich versuche ja trotzdem irgendwie zu tanzen und ich bin dankbar, dass ich da so viele lustige Beats bekommen habe, die mich das haben irgendwie ausleben lassen. Das war schon, das war wirklich viel Fügung und viel, ich habe nach vielen Sachen nicht gefragt, die dort sind und die da hingehören, wo ich sie auch haben wollte und ich war super dankbar und irgendwie so super, habe es einfach angenommen und es war, hat sich, teilweise habe ich das in 48 Stunden geschrieben und manchmal, weiß ich auch nicht, es ging teilweise wirklich rasend schnell, komischerweise, wo es erstmal so entschleunigt war.
Normalerweise sagt ja immer der Künstler, wenn man jetzt zum Beispiel Flair ist oder so, das ist mein bestes Album geworden. In dem Falle muss ich sagen, dass es mein Lieblingsalbum von dir ist, wie ich die Woche irgendwie feststellen musste. Aber ich tue mich natürlich, das war jetzt mal so ganz subjektiv, schwer mit solchen absoluten Aussagen. Also auch das, was du jetzt gerade meinst. Ich will oder gebe gewissen Werken auch Zeit zu reifen und sie in unterschiedlichen Lebenskontexten zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, wir wollen alle gerne die Schublade aufmachen. Da sind selbst die von so linksliberalsten oder solidarischsten Menschen, die ich kenne, nicht vor gefeit. Ja. Aber es ist primär die Soundsituation, die mir gefällt. Ich finde, das hat dich schon immer ausgemacht oder so dein übliches Soundgewand, was du dir gepickt hast. Ja. Aber genau vor Leichtigkeit scheut dieses Album eben auch nicht. Sonst wird es ja solche Tracks wie Für dich zum Beispiel gar nicht geben, ja, der ohne Ende streichelt. Und gerade diesen, wir sind trotzdem Mensch und Menschen haben immer oder oft schon in schwierigen Zeiten von Krieg, Seuche und Ungewissheit getrieben, gelebt. Und in solchen Zeiten sind auch krasse Komiker auf die Bühne getreten oder andere Leute, die auch die Poesie und die Schönheit des Lebens beleuchtet haben. Und all diese Ambivalenz oder diese Heterogenität spiegelt sich halt irgendwie wieder, entweder in verschiedenen Songs, ja, wenn man jetzt mal zum Beispiel so antagonistisch Intelligence gegen Für dich gegenüberstellt, aber selbst ein Song wie Intelligence ist ja auch mit Verweis auf das Anfangszitat, ich glaube von Nina Simone, oder? Mhm, ja. Auch keine Absage ans Leben.
Nö, nee, überhaupt nicht. Also es, für mich war es auch wichtig, danach so einen Track wie Love You Too zu spielen, weil sich der quasi das, was als militant humanistisch erkannt wird von der Gesellschaft und meistens abgelehnt wird als antifaschistisch, dass das quasi nicht ausschließt, dass jemandem zu sagen, dass man ihn liebt. Und das ist irgendwie, weißt du, es hat ja auch nur mit dem Bild von denen da draußen auf uns zu tun. So, das ist, ich sehe das nicht ganz so, wie man sich vorstellen kann, aber ja, wie auch immer, mir war es wichtig, das schließt sich alles nicht aus. So. Und deswegen sind die Tracks auch an der Stelle, wo sie sind. Intelligence war an einem sehr frühen Zeitpunkt schon fertig und eigentlich wollte ich ihn raushauen, weil er dringend raus musste und muss. Es war so, was mache ich jetzt damit? Warte ich jetzt? Also es quasi in den ersten, ich weiß gar nicht, März, Februar, März oder so, muss der schon da gewesen sein. Und erst im Mai, Juni hat sich so ein bisschen gezeigt, dass wird es ein Album geben. Mhm. Der musste halt raus, weil das Thema einfach nicht kleiner wird. So, es ist, weißt du, und es ist einfach so, das ist so absurd, wie nah der eigentlich am, also ist, er ist immer noch tagesaktuell, das ist ja das Schlimme daran und auch der Teil des Themas, aber ja, wie auch immer, es gab sehr viel Dringlichkeit auf vielen Ebenen.
Ja.
Die das Album dann irgendwie so dringlich machen, ja.
Voll. Das Voice-Sample, oder sag ich mal so, das Gesangssample ist nicht ausschließlich, also ist nicht auch nur von Nina Simone, sondern auch das Interview oder Voice-Sample, was da anschließt bei dem Intro von Intelligence, oder?
Wie war die Frage?
Du hast ja ein Gesangssample, mit dem der Track losgeht von Nina Simone und anschließend quasi ein Interview-Sample, was auch von ihr ist, schätze ich mal, oder? Wo sie sich so ein bisschen äußert, wo sie eben gefragt wird, ob das Ganze ihrerseits ein Kampf ist. Sie da sehr feingeistig antwortet. Und genau das, da knüpfst du ja thematisch an. Und was mir sehr gefällt, weil ich jetzt mal so ein bisschen rauspicke, ist ja, dass du dich jetzt im Grunde genommen nicht mehr mit den Falschen aufhältst, sondern mit den Richtigen streitest. Ne? Mhm. Das ist für mich exemplarisch für diesen Graustufenbereich, über den wir ja reden oder in dem wir uns aufhalten, weil ja ausschließlich dort der Gestaltungsraum noch vorhanden ist. Also bei Menschen, die sich schon, so habe ich das interpretiert, die sich schon sehr entschieden haben, nur für sich oder eine ausgesuchte Klasse an Menschen das Leben und den Umgebungsraum zu gestalten. Sicherlich kann man den Tipps geben, aber da noch relativ wenig bewegen. Aber dieser Graustufenbereich ist ja auch nicht klein, in dem man irgendwie noch positiv wirken kann.
Ja, dringend. Also ich halte Streiken für wichtig, man muss es halt können, also jetzt, gerade wenn man jetzt über die Linke redet, ich habe das durchaus auch in positiven Aspekten kennengelernt, also nicht nur so in den, wo du denkst, ach Leute, ey, so, wie kindisch, so, klar gibt es auch solche Situationen, also im Großen wie im Kleinen, aber ich habe da schon auch Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, es ist mega wertvoll, jetzt nicht so doll auf der Meinung zu beharren, weißt du? Also auch das nicht als Ziel der Diskussion zu sehen, sondern sich halt zu öffnen. Im Endeffekt steht und fällt es mit einem Perspektivwechsel.
Voll.
Kannst du oder nicht? Willst du? Was bringst du mit? Was ziehst du raus? Was ist dein Plan, wenn du in den Raum betrittst und, weißt du, willst du jetzt irgendwie bekehren oder mal zuhören oder keine Ahnung. Perspektivwechsel ist im Endeffekt, ja, damit steht und fällt es meines Erachtens nach.
Cool.
Und wenn das gegeben ist, deswegen da wieder bei Intelligence, bei vielen Zeilen merkt vielleicht auch der Hörer, die Hörerin nicht sofort, welche Perspektive ich denn eigentlich gerade einnehme, sondern ich meine, ich überlasse es an vielen Punkten der Hörerin, das zu über, weißt du, also rede ich jetzt über die Leute oder rede ich aus der Perspektive der Leute? So, das, ich springe immer wieder, aber es schließt sich halt nicht aus. Und das macht ja vielleicht auch schon so ein bisschen Analogie zum Perspektivwechsel.
Aber ich mag, dass das fluide ist. Das deckt sich auch mit einer Zeile auf dem Album, wo du sagst, wie oft habe ich mich selbst gemeint, als ich du sagte.
Ja, genau.
Und das ist ja, ich finde das interagiert interessant. Ich habe eine krasse Woche mit zwei Rap-Schwergewichten. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen Retro-Gott zu seinem aktuellen Buch interviewt. Und der auch nochmal betont hat, wie viel Kritik an sich selbst auch in all dem steckt. Ja. Und das ist bei mir, dieses selektivere Hören oder subtilere Hören ist bei mir auch erst die letzten Jahre eingetreten, wie fluide im Grunde genommen das Gesagte ist und maximal Gedankenanregung für dich nach innen gerichtet, aber auch nach außen gerichtet sein kann. Und wie weit weg das, was du intrinsisch irgendwie motivierst, sein kann von dem, wie das jemand anders hört. Ja. Und aber auf der Basis haben wir eine Debatten- und von mir aus auch eine Streitgrundlage. Ne? Und wenn Streitkultur positiv angereichert ist, eben nicht militant, sondern auch für mich selbst in dem Bewusstsein etwas lernen zu können. Also ich werde da nie fertig sein. Und ich glaube, dann ist die Musik auch nur Sprungbrett für ein weiteres Diskurslevel.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also oft ging es da ja nicht um Musik, sondern um wichtigere Themen so, also bei den Streitereien, die ich jetzt im Kopf hatte, als ich es geschrieben habe. Aber ist auf vielen Ebenen ja super spannend, also auch auf musikalischer Ebene sich super konstruktiv und so offen halt auch Kritik gefallen zu lassen oder eine Meinung oder es sind viele Leute drauf, mit denen ich das erste Mal gearbeitet habe. Es ist immer, du springst immer ins kalte Wasser, du weißt ja nicht, wie es sich im Endeffekt dann anfühlen wird und da es was mit Gefühlen zu tun hat, habe ich gar keinen Bock auf irgend so komische Business-Bitch-Moves oder sonst was. Das ist mir zu blöde, nicht in dem Moment, wo ich Musik mache. So.
Und hat Universal nicht am Reißbrett gesagt, Mensch, Ralf, du und Presslufthanna, das wäre was, das wird das Ding, wir lassen
noch. Das ist ja auch noch easy. Ja. Also wir kennen uns lange, aber ich meine es eher von der Arbeitsweise her und bezüglich Kritik oder sich auch zu öffnen. Ich habe jetzt mit keinem von denen streiten müssen, aber wenn man sich nicht kennt, ist man ja immer noch so ein bisschen vorsichtiger vielleicht von wegen, wie sage ich ihm jetzt bla 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 und das war zum Beispiel bei Talky, wir haben das erste Mal miteinander gearbeitet und es war immer straight, so, mach das doch mal so, ich habe das und das gehört und am Ende des Tages habe ich gemerkt, krass, er hatte scheiße gut recht, er hat ein gutes Ohr, so, weißt du? Und
welche Beats sind von Talky?
Nur Hide and Seek.
Okay, wow.
Genau, aber
und das ist ja wirklich...
Ein super wichtiger Song.
Beat, ja.
Absurd, auch wie ist aber im Endeffekt auch über wiederholte Treffen, die wiederum, möchte ich meinen, auch mit dem Tod von Julian zu tun hatten, entstanden,
ja.
Indem wir uns einfach öfter zusammen in einem Raum bewegt haben. Mhm. Also ob das jetzt sozusagen auf einer Veranstaltung war oder wie auch immer, aber so man, ist es halt das Fahrwasser davon gewesen. Ja.
Das ist krass, ich muss mich dran erinnern, jetzt wo du für alle kundigen HörerInnen gemeint ist Lord Folter. Und ich habe tatsächlich Lord Folter das erste Mal auf Blessed and Drag gehört, ne? Auf dem Weg nach Berlin, als wir damals unser Gespräch geführt haben zu dem Album. Und deswegen habe ich immer die Assoziation zu dir, so im Ursprung, und bin absolut fasziniert. Ich muss sagen, ich habe mich postal mit seiner Diskografie beschäftigt, ja, was eigentlich in dieser kurzen Zeit musikalisch kreativ dort passiert ist, ja, also was für epochale Werke er eigentlich da noch in die Welt geschickt hat in dieser kurzen Zeit.
Absolut, es ist derbe viel, was für immer für alle zugänglich ist, ja. Das ist toll, also. Voll. Sehr viel hinterlassen, ja.
Also da nochmal Rest in Peace an der Stelle. Mit Talky, das finde ich spannend. Ich habe die erste Folge dieses Jahr war bei mir die T9-Folge zum letzten T9-Album. Und da hat er auch so ein bisschen ausgeführt, dass er sich bei den T9-Alben sogar in den Aufbau und die Dramaturgie der Alben mit einmengt. Was bei jedem Produzenten, also kann er natürlich nicht machen, wenn er nur einen Beat liefert, hat er auch selber gesagt. Aber wenn er so selber federführend als Produzent dabei ist, und das ist schon geil. Wenn
ich finde das von der Vision erstmal halt super wertvoll. Also es halt, ne? Also sozusagen, dass zu hören, dass ihm das wichtig ist, dass er auch das hört, dass er das auch wahrnimmt. Er das hat, zeigt ja auch Fühler.
Ja.
Zeigt eine Möglichkeit, ein Auge halt oder ein Ohr. Und das ist, das habe ich ja auch. Und das möchte ich ja auch irgendwie wertgeschätzt wissen. Mhm. Aber dennoch muss ich im Zweifel in dem Moment. Wo wir uns nicht kennen oder ich jetzt nicht weiß, worauf ich mich einlasse, erstmal gelten lassen. Und das ist ja auch wieder so eine, also für mich auch nicht, ist kein Streit, aber es ist eine positive, konstruktive Auseinandersetzung mit einem gänzlich anderen Standpunkt, der nämlich heißt, lass das, was du gerade in Frage gestellt hast, auf jeden Fall stehen, weil es ist der wichtigste Punkt in der Hook oder wie auch immer.
Voll.
Einfach eine andere Perspektive.
Also ja,
dir so,
ja,
meinst du wirklich? Und das ist schwierig. Und ich kenne genug, die sagen würden, quatsch mir da nicht rein.
Ja.
Genug.
Also wir haben eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, über Kritik gemacht, zusammen mit Alex Barbian, wenn ich mich recht erinnere. Also das war so ein bisschen die Schwerpunktausrichtung. Und haben sogar einen befreundeten Psychologen uns eine Zuarbeit machen lassen zu Kritik. Das müsste ich echt nochmal aufholen. Und ich habe auf jeden Fall daran gearbeitet, gerade in Streits Kritik empfänglicher zu sein, aber komme von meinen Eitelkeiten und Festgefahrenheiten natürlich auch nur schwer runter. Also das heißt, solche Streits müssen auch, und ich rede jetzt wirklich von diesen positiven Streits, ne, die wo wirklich ein bisschen leidenschaftsbefreiter verschiedene Gefühlswahrnehmungen und Emotionen und Fachlichkeiten nebeneinander gelegt werden und man auch Zeit hat, das zu verarbeiten. Ich finde nichts schöner, als 2-3 Tage später nochmal die Größe zu haben und zu sagen, das hat jetzt ein bisschen in mir gearbeitet und ich kann deinen Standpunkt jetzt besser verstehen oder finde sogar, dass du an den und den Punkten recht hast. Ja.
Fällt mir auch super schwer.
Ja.
Ich weiß aber auch um die Befreiung dessen, wenn man das macht.
Ja.
Das ist so. Erstmal muss man anerkennen, wenn es einem hier oder da schwerfällt. Es ist, finde ich, also schwierig jetzt ohne Kontext so zu sagen, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Es fällt jedem Menschen schwer, warum auch immer, genau, aus Eitelkeiten, verletztem Selbstbewusstsein. Im Endeffekt ist es immer das Gleiche, worauf es hinunterbröselt. Und Leute sind mit sich selbst im Unreinen und überfordert. Alle sind lost. Und wenn sie das begreifen würden, würde es ihnen vielleicht schon besser gehen. Ne?
Es ist, wenn man das einmal durchdrungen hat, sogar so idiotisch und so durchschaubar bei vielen Menschen, wenn dort eine Suggestion von Professionalität stattfindet. Wenn man das mal auf politische Ebene überträgt, es gab so einen Vorfall, als sich die Leute über Robert Habeck aufgeregt haben, wie er an einer Talkshow wirklich sagte, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann wurde das auch ausgeschlachtet medial. Er hat sich echauffiert, was ich schon wieder, ohne ihn jetzt ganzheitlich heilig sprechen zu wollen, sympathischer finde, als wenn jemand im Brustton der Überzeugung so tut, als ob er von allem Ahnung hätte. Absolut. Und das ist, das macht ihn für mich schon wieder nahbarer. Absolut, wenn man sich hinsetzt und sagt, da muss ich in meinem Ministerium mal nachfragen. Weil das ja gerade das Problem ist und das, was Leute dann auch wählen, so eine suggestive Jovialität, die eigentlich keiner realen Menschlichkeit irgendwie standhalten kann. Und dann ist es zwar vollkommen menschlich, mal Trotzigkeiten zu haben und in einem Streit vielleicht nicht so progressiv zu sein, wie die Version, die man von sich am besten immer abrufen würde, um so progressiv zu sein. Ne?
Man sollte sich dann nicht immer so ernst nehmen vielleicht. Ja. Also das so, ne? Oder wichtig nehmen. Oder es gibt ja so Schnittpunkte.
Ja. Das hast du in unserem ersten Gespräch gesagt, als wir damals auf den Dosen gesprochen haben. Es ist witzig, dass ich da jetzt dran denke. Da habe ich dich so ein bisschen nach deiner Humoraffinität gefragt. Und da man die ja jetzt nicht vordergründig erstmal mit deiner Musik assoziiert im Vergleich zu, ich mache mal so einen ganz harten Cut wie 257er zum Beispiel, ja. Genau, und du dann ja auch so mit Affinitäten in Richtung Helge Schneider etc. geliebäugelt hast. Mittlerweile, ich meine, das war vor 5-6 Jahren, meine ich auch, ein paar Dinge dazugelernt zu haben. Ist das ja eher so, natürlich hast du eine ausdefinierte Humorebene, aber du hast dich halt auch entschieden, die Musik auf diese Art konsistent stattfinden zu lassen, ja? Also
ja, ich glaube, da müsste man das halt dann irgendwie jetzt auf live auf die Bühne übertragen, das Bild, was du da zeichnest. Da sehe ich das auf jeden Fall. Da finde ich auch ein Ventil drin oder habe ich drin gefunden, und was dann auch wiederum geschmerzt hat, als es dann bei Corona mal kurz sein gelassen werden musste. Das war schon doll. Es ist mir halt später erst aufgefallen, dass es dieser Hunger nach Gefühlen auf der Bühne war, der im Endeffekt zu so einer depressiven Verstimmung geführt hat, wie ich sie nenne, keine Ahnung, bin kein Arzt, aber du weißt, was ich meine, es war schon eine dunkle Kammer auf jeden Fall, aber die Bühne und dieses Humoristische passt halt irgendwie gut zusammen, oder ist, im Endeffekt ist das eins, meine ich, also ich war auch schon immer guter Klassenclown so, und auch ohne das, ich weiß nicht, ohne das sein zu wollen, ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das sein wollte. Es hatte halt auch seinen Grund wahrscheinlich, warum ich das war. Aber ich war auch zu klein und emotional verstimmt, dass ich das jetzt hätte, jetzt irgendwie, dass ich das jetzt begründen könnte. Oder jetzt eine Erklärung dafür hätte.
Ja.
Bühne hat mir sofern gefallen. Nein, gefällt einem am besten, wenn man weiß, dass einem zugehört wird. Dann ist geil. Das ist halt in den letzten Jahren logischerweise viel mehr bewiesen worden. Wenn jetzt 200-300 Leute zu deinen Konzerten kommen, dann fühlt man sich da schon geehrt. So.
Denkst du, Humor ist was aus dir herauskommt, hervorsprudelt, aus einer gewissen Sicherheit heraus? Also wenn du dich sicher fühlst, oder eher etwas, was du auch nutzen kannst, um Unsicherheiten zu kompensieren?
Das eine ist in das andere morphisiert, würde ich sagen.
Bedingt sich gegenseitig?
Es war aus Unsicherheiten, und jetzt mache ich es aber eher um da zu sein, um sicher zu sein, aber weil ich es mir auch rausnehmen kann. Ich kann ja logischerweise, kann ich ja auch viel mehr mit der Situation anfangen, weil sie mir bekannter ist. Und sie mir auch mehr Spaß macht. Das eine kommt zum anderen. Aber klar, am Anfang ist es aus Unsicherheit, man spielt damit, man lässt sich da in die Situation einfach reinfallen, und dann irgendwann ist man halt ein guter Schwimmer. So, ne?
Voll. Weißt du, auch so ein bisschen, wenn du Klassenclown sagst, so aus den Unsicherheiten einer Adoleszenz spricht, ja, mit dort auch mehr Unsicherheiten noch zu haben. Die haben wir heute auch noch, bloß anderer Natur, und wir haben natürlich gute Tarnungsmerkmale entwickelt, damit besser umzugehen. Aber ich habe so ein bisschen irgendwie, also ich mag so diese Zwischentöne, deiner Humoristik. Und dann habe ich so über dich nachgedacht, wie du in deiner Körpersprache wirkst und was ich daraus adaptieren kann auf dein Wesen, was ich ja auch nur bruchstückhaft kenne, ne? Oder nur in sehr limitierten Rollen oder Blickwinkeln betrachten kann. Und dann hast du auch eine sehr, nicht falsch verstehen, sehr gerade und holzige Art zu laufen, so ein bisschen. Ja? Aber doch, also so, als ob du schon dir der Unsicherheiten oder auch Gefahrensituationen des Lebens bewusst bist. Mhm. Ja? Also ich bin jetzt einfach mal am Spielen gerade. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich mit diesen Sicherheiten gefragt. Und da, wo, aber trotzdem mag ich das lieber, weil dein Humor gefühlt nie herabschauend ist, mhm. so nach dem Motto. Also es ist grundsätzlich erstmal die Attitude da, was ja auch deckungsgleich mit deiner Musik ist, dein Gegenüber ernst zu nehmen und Humor dann nur sehr punktiert zuzulassen, wenn gewisse Grundsatzdinge erstmal abgesteckt sind. Ne?
Ja, absolut. Also ich so witzemäßig, also so Chauvinismus an sich ist schon so Red Flag für mich. Ich kann das nicht so richtig haben, wenn man auf Kosten anderer sich irgendwie lustig macht. Das ist egal, was es ist. Also ich konnte das schon immer nicht haben. Ich auch dieses hier kennt uns keiner und ich benehme mich in Holland daneben. Alter, warum? Mhm. Warum musst du jetzt ohne Hose rumlaufen, weißt du? So, ja, warum musst du jetzt deinen Burger kauen und gegen die Scheibe spucken? Warum?
Ja, ja.
So, es war schon immer, weißt du, das verstehen die meisten ja unter Humor. Also, viele Männer vor allen Dingen. Also,
ja.
Jetzt denken, oder dem ziehe ich jetzt aber die Hose runter vor allen Leuten. Haha, alle haben gelacht. Okay, ja. Wow, Alter, weißt du, so
ja.
Fühle ich nicht. Sorry, Alter, bin ich irgendwie zu bürgerlich für, ich weiß nicht.
Ja, so ein Grundanstand. Also Menschen, die, sag ich mal, in Zugehörigkeitsempfindung und jüngerem Alter Dinge tun, die sie später nicht mehr so repräsentativ finden, das finde ich cool. Umso bewundernswerter finde ich manchmal junge Menschen, die schon eine sehr integere Haltung haben. So,
ja, absolut, ja.
Genau, ich denke, ich habe auch viel mitgeschwommen damals so und stehe hinter vielem nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Ist ja auch okay so.
Ja, du, vielleicht ich auch. Voll. Vielleicht habe ich auch mit 16 irgendwo schon mal einen halben Kasten Bier getrunken und lag daneben und habe irgendwas Dummes, vielleicht auch Sexistisches gesagt, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei.
Ja.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Man sollte sich da logischerweise immer mit reinrechnen oder halt vor allen Dingen auch gucken, was sein Umfeld ist. Ne? Also ich kenne halt aber auch schon echt lange keine reinen Ballermann-Sangria-Männer.
Ja,
so.
Kenne
ich seit lange nicht mehr und ich hänge auch nicht mehr in irgendwelchen Kifferkellern rum, wo Leute am Ende des Tages in ihrem Selbstmitleid zerfließen. So. Also, weißt du?
Ja, voll. Es trifft eigentlich immer so dieses simple Schema, ist die Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem Tisch zu und das kannst du ansiedeln in Broterwerbssituationen mit dem Chef, der nicht da ist, in klassischen Männertagssituationen mit den Frauen, die gerade nicht präsent sind, dass man irgendwie aus auch so einem kindlich naiven Narrativ oder einer Gewohnheit heraus denkt, man kann sich jetzt gerade so benehmen, wie es sonst die gute Etikette verbietet. Und,
ja, die Frage ist, wie willst du dich dann benehmen? Und ich frage mich dann halt manchmal, was dann schief läuft, wenn dann das bei rauskommt. Also was ist passiert auf dem Weg dahin, dass du das jetzt nutzt? Ich nutze meine Freiheit und mache dies. Also in Freiheit, in Anführungsstrichen. Das checke ich halt nicht. Ich gebe zu, es ist schwer, sich für die richtigen Sachen zu entscheiden, aber nichtsdestotrotz wäre es ja schon mal ein Anfang, wenn man Lust darauf hätte, sich für schöne Sachen zu entscheiden. Das ist so wie mit, was mache ich in der 5-Minuten-Pause? Ah, schnell einen Joint rauchen. Und dann sitzt du in Mathe und denkst dir, Alter, das ist doppelt so anstrengend wie vorher. Und warum habe ich das jetzt getan? Aber es war so der, weißt du, es war so der falsche Trigger. Aber du hast schon mal versucht, die Zeit cool zu nutzen. So, dann, weißt du? Dann kannst du halt so, okay, dann daran arbeite ich. Das nächste Mal wäre es vielleicht schlauer.
Konstruktive Zerstörung.
Ja, genau. Was ist aber auch so ein Mann, weißt du? Also, was macht man? Ich mache das. Okay, die Frau ist nicht da. Was mache ich? Ich flasche Schnaps. Okay, wow.
Ja, oder benutzt irgendwelche Begrifflichkeiten, die despektierlicher Natur in Richtung des...
Jetzt darf ich es ja sagen.
Genau, ja. Genau.
Okay, wow. Okay, cool, weißt du? Ja,
aber,
schade drum.
Aber das ist geil, da hast du gleich zwei Sachen auf einmal thematisiert. So Dinge, wo ich mich auch wieder kritisch selber hinterfrage. Beispiel Konsum. Ich habe ja irgendwann komplett aufgehört, weil ich es einfach auch nicht so richtig balanciert bekommen habe. Zu kiffen, zu saufen etc. Eigentlich straight edge seit Jahren. Aber es ist selbst trotzdem noch so. In einer geselligen Runde willst du noch einen Kaffee? Und selbst da bin ich hypersensitiv, so ein bisschen was Koffein etc. angeht. Ich sauf dann den 3., 4. Kaffee mit. Das ist eigentlich wie der Joint, den du gerade angesprochen hast. Ne? Obwohl ich merke, okay, es war eigentlich dumm, weil mein Wacheffekt ist da nach einer Tasse und danach wird es wieder schwitzige Hände und komische dissoziative Gefühle.
Ich habe auch schon mehr als einmal einen zu viel getrunken, das war auf jeden Fall doll, Alter.
Ja, voll.
Und Hitzewallung.
Was?
Hitzewallung, so einfach nur so hoch, runter, Alter, und so komplett Kirmes.
Ja, voll.
Koffein ist crazy, ja.
Also, ja, Mann. Ja. Und auch unterschiedlich, tagesformabhängig. Tatsächlich ist es so, dass es nicht immer so ist, dass es negativ wirkt. Prost mit der Mate. Prost. Dass es unterschiedlich wirkt. Und das andere, genau, das muss ich mich auch fragen, weil ich merke das immer. Mir geht es tatsächlich so, dass ich außer freizeitlich manchmal beruflich bedingt doch hier und da mal wieder in interessante andere Blasen reinslide und merke, wie ich natürlich, also manchmal widerspreche ich aktiv, ja, wenn wirklich so richtig homophobe, misogyne oder xenophobe Scheiße gesagt wird, wo du denkst, okay, und manchmal ist es so im Graustufenbereich, wo du dir denkst, ah, okay, das sind jetzt alles keine schlechten Kerle, aber ja, die sind halt so sozialisiert, ne? Und ich muss jetzt entscheiden, ob ich die Moralkeule schwinge oder nicht. Und wie ich schon allein so das Dulden oder das höfliche Lächeln, also so ein bisschen das Zutun dafür, dass die Situation angenehm bleibt, als Mitmachen erachte, ne? Was natürlich super selbstskeptisch ist. Aber
es ist einfach auch schwierig. Ich glaube, es ist super schwierig. Man darf es nie aus dem Kontext raus, so finde ich, das zu beurteilen. Aus dem Kontext herausgenommen, weil es einfach, ich meine erstmal, dir zutrauen zu können, dass du dich da gerade machen würdest, wenn es eine Grenze überschreitet. Aber die Frage ist halt, die Grenze ist halt auch, ja, schon auch personen- und situationsabhängig, weißt du, was ich meine? Also man kann es dir nicht übel nehmen, wenn du in bestimmten Momenten jetzt keinen Krieg anzettelst. Also Krieg im Sinne von Handgreiflichkeiten oder sonst was. Wenn es die Person in dem Moment verdient hat, bitte gerne. Aber du weißt, was ich meine. Es hat ja auch so ein bisschen, es geht ein bisschen in die Richtung von Spalterei, ne? Also Post-Corona-Gesellschaftszerfall, die aber dann halt auch dann bei der Arbeit, sonst wo auf verschiedenen Ebenen ja stattfindet und ja aber auch Freundschaften ja nicht auslässt. Und da ist es dann auch wieder die Frage, sorgst du jetzt gerade mit deinem Verhalten für die komplette Spaltung oder sorgst du dafür, dass die Person am Tisch bleibt? Ne? Also, aber wie auch immer, da muss man halt auch, ja, es ist sehr situationsabhängig, möchte ich behaupten. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, also wie edgy das jetzt gerade war, was gesagt worden ist, und das weißt du ja selber, ne? Also,
voll.
Ja.
Absolut, ja. Ja, lehnt sich wieder super gut an die Zeile aus Intelligence an. Mensch, ich bin so schlecht in genaue Zeilen kritisieren. Was mir bei dir aber gefällt, ist ja manchmal so einen vermeintlich komplexen Sachverhalt sehr einprägsam gesagt zu haben. Wie es war doch, ne? Du streitest mit den Richtigen, aber was war mit dem Falschen? Wie war das Wort genau formuliert? Ich trenne mich von den Falschen und streite mich mit dem Richtigen. Und ich glaube, so nach dem Prinzip wird das gemacht, wenn ich sehe, okay, da ist Hopfen und Malz oder sogar gar meine Sicherheit, meine eigene physische Unversehrtheit sogar in Gefahr in der Situation, in sowas gerät man ja auch manchmal, da muss man Aufwand-Nutzen abwägen, aber da, wo man, wie du schon gesagt hast, mit den Richtigen streiten kann, ist es nicht verkehrt, weil tatsächlich ist das so, dass ich da hier und da auch erstmal Ablehnung und Rebellion gewohnheitsbedingt entdecken konnte und genau dann das, was ich an mir selber entdecke, manchmal sogar 6 Monate später mit einer Art Einsicht, vor kurzem hat auch jemand zu mir gesagt, von dem ich es nie erwartet habe, dass er jetzt glaubt, an den und den Punkten dort zu sein, wo er mich vor 6 Monaten nicht verstanden hat, ne? Weil er auch anderen Input hat. So, dann hat er in seinem Unternehmen eine recht hohe Position, hat aber auch mal andere Leute mit Migrations-Background oder andere Sexualität etc. eingestellt und versteht bestimmte Dinge. Ne? Also,
ist wieder der Perspektivwechsel vollzogen worden, oder? Und er hat ein bisschen dafür gebraucht. Und dennoch ist es gut, dass ihr das Gespräch nicht für abgeschlossen erklärt habt, in dem Moment, wo ihr nicht auf einen Nenner kamt. Und das meine ich mit am Tisch bleiben halt. Ne? Also wenn es homophobes Arschloch ist, was unbelehrbar ist, so dann ne, sag ihm das ins Gesicht und gehe deines Weges. Aber du weißt, was ich meine. So im Endeffekt ist cool, dass jemand in der Position, in dem Alter, wie auch immer, ich jetzt unterstelle, in der Lage ist, auch wenn es ein halbes Jahr später ist, auf dich zuzukommen und das zu sagen.
Voll.
Das ist super wichtig und wertvoll.
Ja, genau. Und das ist eben das Ding, ne? Also wenn man jetzt auch nochmal zum Grundgefühl, auch substanziell anteilig vom Album, zurückgehen, müssen wir schauen und sagen, war es denn jemals nicht beschissen auf dieser Welt, ja, mit Sozialdarwinismus und ungerechter Verteilung von Privilegien und Ressourcen etc. Und hat sich es nicht schon immer trotzdem gelohnt, zu Diskurs zu erzeugen, zu diskutieren und für die Dinge zu stehen, die man irgendwie als kämpfenswert oder vertretenswert erachtet, und eben die Sonne zu genießen. Also
genau, das wird es sein, glaube ich. Also wenn es nach mir geht zumindest, ist es wahrscheinlich das, was ich als lebenswert erkenne und gutheiße und versuche mir zu erhalten. Weiß nicht, jetzt gerade, wie auch zurück zum Thema Sicherheit, ich fühle mich da relativ sicher gerade, weil es aber auch Spaß macht gerade und weil es auch wächst, auch wenn es natürlich nie schnell genug wächst. Aber vielleicht ist schnelles Wachstum auch gar nicht gut so, und keine Ahnung, ich bin zu selten, glaube ich, auch irgendwie mal zufrieden damit, wie es ist, und es funktioniert, und ich bin froh, dass ich da in so einer privilegierten Lage bin, wie ich halt hier sitze, weißt du? Also cool. Das ist ja nicht, es ist wirklich schon sehr, egal mit wem man es vergleicht, ich kenne genug leider, die nicht so down sind mit ihrer beruflichen Situation oder privaten Situation oder, ne, keine Ahnung, es ist toll, dass wir das machen können.
Ja, ich mag die Formulierung, das habe ich schon immer öfter mal zitiert, aus einem Buch von Friedemann Karik und Samira El-Wazil, das so zentralisiert nur auf einer, oder was heißt nur auf, in der Gretchenfrage auf einer These basiert, dass wir alle an einer stimmigen Selbsterzählung arbeiten und primär über Geschichten funktionieren. Unsere, also ne, nicht umsonst, siehe Bibel, Koran etc., werden Menschen ja schon von Anfang an über Geschichten beeinflusst und positiv wie instrumentalisiert. Ja.
Bücher vorlesen für Kinder, oder? Also das ist auch die Situation.
Auch das.
Also ich meine, irgendwie du kannst dich, anscheinend scheint es unserer Spezies auch unglaublich gut zu gefallen. Es hat irgendwas Wohliges, oder?
Voll.
Es ist schon in die Genetik mit übergegangen. Richtig. Und es ist halt so, es wird so gemacht, aber also ja. Ich, an unserer Tochter siehst du das auch. Bücher beruhigen oder das ist wie, was heißt beruhigen, aber ja. Teilweise auch, ich will 5 Bücher lesen oder keine Ahnung.
Du bist
Ahnung.
Auch ein Girly Daddy.
Jawohl.
Geil, Dieter.
Es ist doll. Also die, du merkst ja, die verlangen ja richtig danach und vielleicht wir auch. Und ich glaube, ja. Es hat sich irgendwie bewährt als Mittel auch. Du kannst Bücher schreiben, du kannst was singen, du kannst es auf Platte pressen, du kannst dich irgendwo hinstellen und das verstärken mit einer PA und Leute hören dir zu und gehen da sogar wieder hin. Es gibt ja Leute, die mehrfach zu den Konzerten gehen, weil da ja dann vielleicht auch noch was anderes rüberschwappt als das, was du liest gerade oder, ne, oder Buch und Film ist ja zum Beispiel auch so eine geile Kombi, so, das ist ja komplett was anderes.
Also, übel, ja.
Das goldene Handschuh, ich habe es nur gelesen und ich weiß, dass ich sowas nicht sehen will.
Nee,
weißt
um
du?
Gottes Willen. So, also der wird auch, warte mal, einer meiner Lieblingsfilmkritiker, Wolfgang M. Schmidt, hat den als Sozialporno bezeichnet. Und obwohl
ja,
ich,
das passt, ja.
Ja, Veit Akin,
schon 80er trotzdem, also finde ich, also es ist schon doll.
Ja, voll, Dito, also geiles Beispiel. Ich will diesen Film nicht sehen, obwohl ich Fatih Akin.
Das Buch war sehr gut.
Ja, das
und Fatih Akin auch sehr gut, ja.
Geil,
ja.
Aber ich will, also Rheingold ist wahrscheinlich die beste deutsche Rap-Verfilmung, ohne Rap so krass zentral zum Thema zu machen.
Der hat viele gute,
ja,
Soul gute Sachen gemacht. Ja, Soul Kitchen, ja. Wow, ja, ja.
Voll. Super gut, ja. Genau, also wo und die Medien auch so. Also tatsächlich hat sich das seit Pandemie nochmal verstärkt. Gehe viel öfter ins Kino und zu Konzerten tatsächlich, witzigerweise trotz dieser Familiensituation, weil sich, also das war mir damals schon bewusst, aber irgendwie nochmal konsolidiert hat, wie dieses Erlebnis zu Hause nicht reproduzierbar ist.
Ja,
ne?
Verstehe ich, ja, ja. Fühle ich auf jeden
genau.
Fall. Also ich war nach 2,5 Jahren, also hatte schon auch was mit unserer Tochter natürlich auch zu tun, dass die auf einmal da war.
Ja.
Und waren wir, also nach 2,5 Jahren waren wir mal wieder im Theater und das war auch
geil.
Schon so, okay, komplett anderer Film einfach, ne? Hat man vergessen, wie geil das ist.
Übel, ja. Ja, da bin ich auch, da habe ich auch so ein bisschen Mangelerscheinung.
Berliner Ensemble, du musst es mal von innen gesehen, ja? Haben. Rechts geil. Alten Schuppen, Alter.
Ich will sowieso doll. Mit meiner Tochter mal in Berlins Naturkundemuseum zum Beispiel, könnte man ja verbinden. Nee, absolut da. Und zurückführend auf diese Geschichte und auch deine Ausführung, dass du Menschen kennst, die weniger cool dealen mit ihrer aktuellen Position oder empfundenen Lage im Leben, so ist das ja auch darauf geeicht. Also in unserer Selbsterzählung, darauf liegt bei allen, die irgendwie biochemisch lebensbejahend unterwegs sein dürfen. Das ist ja auch immer nochmal so eine Komponente. Na, solche Menschen kennen wir ja leider auch, die gar nicht dazu in der Lage sind, am Ende, wie soll ich denn sagen, ihre Geschichte so zu erzählen, dass die Sonne wieder aufgeht. So, weil manchen ist ja wirklich das menschengemachte Drama Natur gegeben, leider. Ja. Das steht ja auch noch in dem Kontext. Und nichts anderes probiere ich, oder ich glaube, versuchen wir ja, Stichwort Verweis auf deine Zeile, dein Leben auf dem Trampolin, ja, oder wie du dich auf dem Trampolin empfindest, rappst du ja auch auf dem Album, das irgendwie, auch wenn schwerfällt, in ein funktionierendes Licht zu rücken, quasi deine Selbsterzählung, einfach um weitermachen zu können. Und das ist ja die Herausforderung, weil das passiert ja simultan. So, ich habe jetzt von einer ganz schrecklichen Geschichte gehört, die ich am besten noch gar nicht ausformuliere, aber die hat mich heute Vormittag so krass tangiert, wo ich merke, okay, krass, das Leben ist gestoppt, meins geht weiter. Und das ist ja genau diese Einordnungsschwierigkeit, die wir haben. Was? All diese Trauer, dieser Schmerz und das hemmt und lähmt dich teilweise manchmal. Und wenn du dir erdreistest, sage ich mal, einen wunderschönen Tag im Sonnenschein mit deinem Kind zu genießen, genießt du ihn aufrichtig, aber kurz mal mit einem melancholischen Einschnitt, weil das wirklich limitiert dir vorbehalten ist und vielen anderen nicht. Ne?
Das bleibt, glaube ich, die schwierigste Balance, ja, die du da gezeichnet hast. Also auch kein schlechtes Gewissen zu haben für das, was dir dann gerade passiert, wenn du sensibel in die Welt schaust. So. Das kann dich auch lähmen, auf jeden Fall. So. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was Hanna und ich auf dem Album erzählen. Das ist ja also die Awareness, das Bewusstsein von diesen Schieflagen und Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten kann ja... ja, also es ist super schwierig, damit zu dealen in vielen Ebenen, und auf vielen Ebenen sind halt viele Fühlerchen auch nicht geil unbedingt. So. Also, ne, ist Fluch und Segen halt einfach auch. Und dann wiederum den Kopf auszuschalten, Eskapismus oder Ohnmacht im Großen und Ganzen Einzug erhalten zu lassen, ist halt irgendwie auch nicht sinnvoll. Und aber trotzdem manchmal auch so logisch, weißt du, dass man manchmal auch nicht mehr kann und manchmal auch, ich schaue keine Nachrichten mehr, seit Jahren nicht mehr, weißt du, und das hat auch Gründe, weil ich sonst bescheuert werde, so. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht bilde, die Frage ist nur, sind nur die Kanäle, so, wie lasse ich es auf mich zu, stehe ich seit 5 Jahren jetzt unterm Wasserfall, Alter, so, komme halt zu nichts.
Ja, und auch diese stimulante Vorformatierung, also diese, ja, für dich doll. Als Individuum, ne, so, das ist, also.
Und dann ist es wieder schwierig, aber sich nicht nur in einer dullen Bubble aufzuhalten und, weißt du, und sein Gewissen zu schmeicheln die ganze Zeit, so, ja, du machst das richtig, ich hol dir das, was du hören willst. So, das ist ja genau wieder der spannende Punkt, aber ich glaube, da lasse ich immer noch genug neue Leute in mein Leben, damit mir das so schnell nicht passiert. Ja. So, weißt du, also ist ja irgendwie gefühlt halb Rostock auf dem Album drauf an Produzenten, ja. Features, und alles hat sich so toll gefügt. Da ist, glaube ich, da ist noch viel zu holen, auch in Zukunft, so, weißt du? Also Menschen, der Produzent von Arno zum Beispiel, ich erwähne das gerne mal, der hatte bis vor kurzem noch gar keinen Künstlernamen, so, ne? Den gab es ja quasi nicht. Also in anderer Form natürlich, den gibt es schon lange, der macht auch tolle Sachen, aber das ist halt irgendwie. Das Lustige daran, es kam ihm so geflogen und dann flog es weiter zu mir, das Vögelchen.
Ja, geil. Wer ist dieser Arno?
Der Arno ist ein alter Weggefährter, aber er hat den, also ich erzähle ja quasi über mehrere Personen gleichzeitig, sind wir wieder lustigerweise beim Perspektivwechsel, der jetzt aber nicht so geplant war, glaube ich, eher sinnvoll war in der Art, das zu erzählen. Also er hat den gebaut wegen Arno Dübel. Es kam wirklich ein paar Wochen nach dem Tod kam der Beat, ja. Und der hieß halt Arno. Ich wiederum gerade hatte gedanklich mit meiner Töchterzeit zu tun und habe Fotos gescannt aus der Zeit, wo ich mal mit diesem Arno in Töchter halt gemalt hatte. Und irgendwie fiel alles auf einen Tag im Juni. So. Und 48 Stunden später hatte ich ihm 16er aufgenommen und er war so: Ey, Mann, scheiße, das hört sich genauso an, wie ich mir das vorgestellt hatte. So. Ja. Und dann kam er wieder so kleinlaut ein paar Wochen später und hatte nochmal ein Beat mit dem vom gleichen Sample, aber in einer anderen Geschwindigkeit, was dann Part 2 geworden ist. Und
okay.
War aber wieder so, ja, ich wusste nicht, ob ich dir den schicken sollte und ich weiß ja nicht und ach, keine Ahnung. Und ich mache das ja auch noch nicht so lange, so in Anführungsstrichen. Und ich denke mir so, Alter, ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Und du weißt auch gar nicht, was jetzt damit passieren wird. Das wird doll so.
Ja.
Und es hat, ja... hat mich ein bisschen leichter gemacht und es hat zu dieser tollen Geschichte geführt, ja.
Geil. Es ist so fiktionalisiert, aus dem Arno-Versum treffen sich Realität und Zusammenführung und eigene Einstreuungswinkel deiner Person in diesem Arno. Ach schön, ja.
Ja, und wer heißt schon Arno, weißt du? Da muss halt, bis das passiert, muss halt einiges zustande kommen. Und das ist halt wieder, das feiere ich daran. Das war sowas von gar nicht geplant. Und da muss erst Arno Dübel für sterben.
Ja.
Ich Fotos scannen und Erik sich einen Künstlernamen zulegen, damit das passiert. Das ist schon, also nach Stefan Zweig ist das eine Sternstunde der Menschheit, möchte ich behaupten.
Sehr gut, ja. Ja. Ja, das ist so geil irgendwie, ja. Also, wenn ich halt so, ich hab so verschiedene Momente, auch gerade in Vorbereitung auf Gespräche. Finde ich organische Gesprächsentwicklung super. Finde aber natürlich toll, wenn das Werk Referenz erfährt im Gespräch. Und mit dieser Ambition höre ich natürlich so analytisch wie möglich manchmal. Also ich mache so verschiedene Durchläufe des Albums. Das Gefühlshören, das sezierende Hören. Und aber da meine ich relativ schnell erkannt zu haben, dass das schon nahezu unmöglich ist, den Track so zu bearbeiten, wie du ihn in der Herstellung kreiert hast. So, weil man merkt ja gerade, wie viel da drin ist, ja, und wie viel dem Moment auch einfach geschuldet ist.
Das ist immer das Wichtigste, finde ich. Ich liebe den Moment auf jeden Fall. Das ist genau das. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so schwierig zu sagen, ob der Moment richtig ist, wenn du Beats geschickt bekommst. Also das passiert mir ja schon relativ häufig. Oder vielleicht passiert es auch viel häufiger als früher, nur dass ich noch weniger durchsiebe. So ja. Vielleicht auch. Ne? Also logischerweise höre ich mir nicht mehr alles an, sondern sage auch kategorisch zu vielen Nein, weil ich es nicht kann und auch nicht möchte. So, ja. Also in dem Moment ist es viel wichtiger, die Sachen anzunehmen, die in einem, also die mich direkt beeinflussen.
Voll.
Von Leuten, die ich einzuschätzen weiß und auch deren professionelle Arbeitsweise mir natürlich schmeichelt in dem Moment, wo ich selber professioneller werde und dann zählt. Also deswegen ist das Album auch so durchgefluppt, wie es gefluppt hat, weil ich anscheinend auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeite. Ne? Es ist wirklich nichts dabei gewesen, gar nichts, auch nicht auch grafisch nicht ausführen, also in egal auf welcher Ebene der Ausführung, ist kein Sand im Getriebe gewesen. Und das ist bei so vielen Leuten nicht immer so normal, sag ich mal.
Ja, du, mich hätte es nicht gewundert, wenn ein Produzent federführend dahinter gestanden hätte, aber das ist dann eben dein Picking. Jetzt trotzdem nochmal die Frage, weil es mich interessiert, ist da ein Muster zu sehen? Es gibt so zwei, drei Ausnahmen im Titel, dass du dich sowohl im Albumnamen, eigentlich auch bei fast jedem Track auf Anglizismen fokussiert hast.
Ist mir bei dem Album irgendwann aufgefallen. Und dann habe ich mich halt für oder wieder ein bisschen entschieden, glaube ich. Also die Laufrichtung war so klar oder das Tor stand dann so weit offen, dass ich das dann wahrgenommen habe und irgendwie, weil es auch so viele so Classic-Faktoren hatte und ich auch früh viele Cuts im Kopf hatte, dieses Poetry in Motion Ding mit den Cuts aus dem Eric Sermon Track. Ich weiß den Namen der Rapperin leider nicht, es ist peinlich, aber es ist so, ich höre das schon sehr lange, also ich höre das Album über sehr, sehr lange Zeit schon immer mal wieder, mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Und dieser Poetry in Motion Cut, der ja in anders so mal benutzt worden ist, ich glaube vom High and Mighty, wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls standen relativ viele davon auch fest und ich wollte auch relativ viele davon oder sowas wie hinten raus halt auch diese die Breed-Nummer und irgendwie, genau, Case Closed ist im Endeffekt
welchen,
ja auch.
Welche Tracks hat The Breed gemacht?
Den danach, The Question.
Ah, okay.
Nach,
geil.
Wo wir jetzt schon mal im zweiten Teil des Albums sind, sorry, jetzt springe ich durcheinander.
Alles gut. Nee, aber Talkie wie The Breed, ja auch wirklich.
Ja, passt auch sehr gut zueinander, ne? Lustigerweise, also auch aneinander irgendwie. Und irgendwie das Picking, die eine Sache, ich mag dieses Arrangieren einfach, das ist traumhaft. Das ist eigentlich wie nochmal irgendwie ein Kapitel schreiben.
Voll. Geil. Da muss ich mich gleich drauf stürzen. Ich wollte halt nur hervorheben, wie kosmopolitisch, universell, wie auch immer, diese beiden Produzenten halt sein können, ne? Weil man sich so die ganzheitlichen Projekte so reinzieht. Genau, und das andere ist, wenn du das mit dem Buch sagst, ich hätte jetzt noch forcierter gefragt, wenn römisch 1, 2, 3, 4 vor diesen Tracks gestanden hätten, weil ich echt irgendwie eine Dramaturgie vermutet habe in Reminiszenz auf irgendwas, was ich nicht checke oder so. Das wäre jetzt so ein bisschen die Frage gewesen.
Nee, aber gar nicht. Mir ist die Reihenfolge schon immer heilig gewesen. Das war immer etwas, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Das habe ich teilweise auch schon, also früher auch schon, bevor die Tracks fertig waren, habe ich unglaublich gerne gepuzzelt und mir das so als Vision auch oft aufgeschrieben, immer wieder anders aufgeschrieben. Also ich habe jetzt letztens auch beim Aufräumen im Studio zwei so große A2-Blöcke gefunden, wo ich die Tracklist, die fast fertige Tracklist nochmal so groß aufgeschrieben hatte mit Infos dazu und was noch fehlt und was hier noch da. Einfach so dieses Konstruieren, das macht irgendwie Bock, weil es, ja, ich sehe halt diese emotionale Rundfahrt, diese Sinuskurve, wie es für mich halt immer erscheint. Voll. Ich mag das ja teilweise, bricht es voll krass ab, muss es aber auch, weil vor und nach dem Track für Julian ist es so, das sind halt, es ist kein Punkt, wo man jetzt einfach weiter im Text geht. So. Mhm. Oder halt auch zwischen Intelligence und Love You Too ist gefühlt voll der Bruch, aber wie ich dir gerade ja schon erzählt hatte, für mich gehört es zusammen, weil es sich nicht ausschließt und näher beieinander liegt, als man glaubt. Voll. Zu meinen, dass dann die Seite wechselt und die B-Seite mit Arno anfängt, ist konstruiert, weil ich es geil finde.
Voll.
Und dass die Seite, die so Classic ist mit Arno Partout, dann Case Closed, so super Hip-Hop-mäßig endet, dann mehr Zeit verbraucht wird, um für Julian, für dich zu hören, erklärt sich von mir von selber und dass es eine liegende 8 ist, wie auch immer, ne? Also dass es 14 Songs hat, das Album, das hat natürlich logischerweise alles Gründe.
Ja.
So, und ich mag dieses Spiel mit den Seiten 3-4, 3-4, wo, weißt du, hört sich leider auch diesmal wirklich, um es mal auszusprechen, auf Platte geiler an als auf Spotify, also auf jeden Fall Platte kaufen. Es ist wild. Ich habe B-Side genötigt. Das hast
du auch bei Blessed, also ist nicht schlimm, bei Blessed and Drake auch exorbitant hervorgehoben damals.
Ist auch doll, aber ich habe B-Side diesmal noch genötigt, das lauter zu pumpen, was zu einem Push führt, meines Erachtens nach. Also wir waren beide, wir haben es jetzt mal auch zusammengehört, auf Platte wirklich begeistert davon.
Ja.
Und das ist das erste Mal für mich so zumindest, dass es so ein bisschen anders gepusht wird.
Ja.
Weil B-Side halt einfach auch sehr ästhetisch halt immer ist und eher vorsichtig. Und ich
er hat das
wollte,
Mastering gemacht sozusagen, final.
Genau, er mixt, mastert das alles. Okay. Es geht dann natürlich noch durch die Hände von Sven Friedrichs, der auch einen sehr guten Job gemacht hat.
Ja.
Er legt halt quasi die Vinylmatrize für HAV an.
Ah, okay, geil.
Aber das Mastering ist schon, also wie laut wir es haben wollen, in dB und Luft vor allen Dingen auch, gefühlte Lautstärke, das ist schon B-Sides Anteil gewesen und den hat er sehr gut gemacht.
Geil. Ja. Naja, Mensch, da sind wir doch handwerklich heute mal richtig hinter die Vorhänge gegangen. Ja?
Möchte ich doch meinen.
Absolut, ja. Das gute alte Durchsitzieren. Ich find's geil. Ich find's geil, immer so tief reinzugehen. Ich sag jetzt auch, in meinem Interview- und Gesprächskosmos mache ich schon immer Running Gags mit GästInnen, die sehr oft wiederkommen und hoffentlich gerne wiederkommen, dass das nochmal wie im Subkosmos, wie so ein kleines Untergenre ist. Mit allen findest du so eine eigene Gesprächskultur und von meiner Seite kommt eine klare Hörempfehlung wie immer raus. Und ich bin neugierig, wie das Album sich auf den Bühnen entwickelt und auch wieder den Nährboden für die nächsten Exponate ebnet.
Was auch immer kommen mag, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, vielleicht sehen wir uns ja am Conny.
Voll. Wann bist du da?
10.05.
Okay, für alle LeipzigerInnen, ihr wisst Bescheid, aber auch Umgebungsraum. Dann vielen, vielen lieben Dank für die Lebenszeit.
Danke dir.
Die du investiert hast.
Ist ein schöner Moment hier. Du auch.
Es wird wärmer.
Es wird wärmer.
Hui, das tat gut. Ich hoffe, ihr seid nun auch alle seelisch vitalisierter wie ich nach dem Führen des Gespräches. Wie gesagt, jeden zweiten Donnerstag im Monat versuche ich eine Folge zu garantieren. Jeden vierten Donnerstag im Monat gibt es das Schwesterformat, nicht die einzigen, mit Edgar Einfühlsam und Kollege Hartmann. Wir sammeln Geld, wie anfangs erwähnt. Schaut mal in die Shownotes, wir unterstützen den freien Journalismus des Korrektivmagazins, welches Anfang des Jahres mit seiner investigativen Recherche gezeigt hat, wie wichtig investigativer Journalismus analog zu transparenter, aufklärender und wahrhaftig demokratischer Politik doch ist. Viele administrative Dinge innerhalb dieses Formates navigiere ich selber, aber hier geht Liebe raus, zum Beispiel an Hans-Christian Puls, der das Intro geschrieben und eingesprochen hat. Sounds Like Hugo gebührt der Dank für die wunderschöne Musik in Intro und Outro und Kana Music verdanke ich die großartige Corporate Identity. Außerdem hochgeschätzt der Input, den ich durch tolle Bücher, bereichernde Gespräche sowohl im realen Leben, aber auch digital in Form eurer Resonanz auf meine Arbeit bekomme. Liebe geht raus. Ich weiß wirklich jeden Menschen zu schätzen, der hier auf Play drückt und auch Feedback gibt. Passt gut auf euch auf und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.